Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung der Max-Engels-Stiftung, in deren Vorstand ich ja auch bin. Ich bin gerne gekommen hierher, diese Debatte zu führen. Risse in der Festung, da muss man, und das ist ja auch Thema, Kolonie Griechenland, man muss über Griechenland reden. Bin ich laut genug?
Ja. Okay, gut.
Weil es ist ja, was in den letzten, im letzten Jahr, könnte man jetzt schon fast sagen, in Griechenland passiert ist, ist ja ein Großversuch und ein Test in Sachen Möglichkeiten der Veränderung der Eurozone bzw. deren Politik. Und es ist ja nichts besser, als wenn man über die Praxis redet und nicht über die Theorie alleine, sondern Verhältnis dazu setzt und dann das ein oder andere überprüfen kann und vor allen Dingen auch korrigieren kann. Um klüger zu werden, um Einblick zu bekommen in die Funktionsweise der Europäischen Union und der Eurozone. Ich will zunächst auf den Ansatzpunkt zurückkommen. Es ist ja vorhin schon angesprochen worden, hatte die Regierung aus Syriza und Anel einen Plan B? Mit Sicherheit nicht, das sagen sie auch offen, hat auch Varoufakis im Nachhinein gesagt. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, hatten sie überhaupt einen Plan A? Wenn ich das mal rekapituliere, und ich habe noch mal in den Papieren und in den Reden und in den Schriften nachgesehen, die gehalten wurden weit vor dem Wahlsieg von Syriza am 25. Januar 2015. Und was war eigentlich deren Ausgangsposition? Was war ihr Selbstverständnis von der Europäischen Union, also von den Kräfteverhältnissen, von den Klassenkampfverhältnissen? Da gibt es eine interessante Aussage von Alexis Tsipras aus dem Jahre 2013, vom 13.12., das ist also in Le Monde Diplomatique, zitiert worden, und da sagt er, wir müssen einen politischen Kampf an zwei Fronten führen, zum einen zu Hause, zum anderen in Brüssel, Frankfurt und Berlin. Und jetzt kommt das Entscheidende, hier müssen wir unsere Partner davon überzeugen, dass der heute verfolgte Kurs uns alle, das heißt alle Europäer, in eine schreckliche Sackgasse führt. Er hat dann auf der Rede in Thessaloniki, die als die eigentliche Wahlkampfgrundlagenrede bewertet wird, man hat das in Griechenland meist so, dass die Rede des Parteivorsitzenden, die natürlich dann auch ausgearbeitet ist von mehreren und auch gebilligt ist von den Parteien, dass diese Reden also die Wahlprogramme selbst sind. Das ist ein bisschen ungewöhnlich für Deutschland, aber es ist eben so. Und dort hat er gesagt, omnipräsent ist auch die Hoffnung des demokratischen Europas auf Wandel, weil am 25. Januar das demokratische Europa an Griechenland anknüpfen wird. An uns anknüpfen wird die gesellschaftliche Mehrheit, die gegen Austerität ist. Also die Mehrheit. Am 25. Januar findet die notwendige Wende in Europa, hier in Griechenland, ihren Anfang. Noch ein weiteres Zitat. Die notwendige Wende in Europa findet hier statt, und unser Wahlsieg wird Ende des Jahres auch zum Sieg des spanischen Volkes mit Podemos und Izquierda Unida an der Regierung und ein Jahr später zu einem Sieg des irischen Volkes mit der Sinn Féin von Gerry Adams. So, und ganz ähnlich hat man es ja dann auch in den Schriften der Rosa-Luxemburg-Stiftung gelesen. Heute Athen, morgen Madrid, übermorgen Berlin. Auch im Neuen Deutschland und in vielen anderen Zeitungen wurde das ja auch ziemlich euphorisch gesehen am Anfang. Ganz klar war, und das muss sicherlich auch und war denen auch klar in Griechenland, auch Alexis Tsipras, dass es mit der europäischen Linken alleine nicht gehen wird. Also er war ja zu den Wahlen im Juni 2014 der Spitzenkandidat der Europäischen Linkspartei. Nicht? Man hatte dort Spitzenkandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten aufgestellt. Ob das so sinnvoll war, also dass die Linke einen Kandidaten für den Kommissionspräsidenten aufstellt, das ist jetzt eine andere Frage, aber sie haben das gemacht, weil die anderen das auch gemacht haben, wie das oft so ist. Und die Linke in Europa stellt, also wenn man jetzt mal die Linksparteien nimmt, die in der europäischen Links, also in dieser europäischen Linken organisiert sind, Die stellen nirgendwo also eine Regierungsbeteiligung. Jetzt in Portugal wird das wahrscheinlich jetzt auch nichts. Sie hatten mal den Präsidenten in Zypern, aber das war zu der Zeit, als Alexis Tsipras schon kandidierte, war das schon nicht mehr der Fall. Und insgesamt ist diese breite Linke, zu der die deutsche Linkspartei gehört, die französische Kommunistische Partei, die Esquerda Unida und die Reformationen und so weiter, ja immer noch sehr schwach. Also um das nur mal deutlich zu machen, von den 751 Abgeordneten im Europäischen Parlament gehören 52 der europäischen Linken an. Das ist gar nicht mal so schlecht und sind immerhin zwei mehr, als die zu den Grünen gehören, aber das zeigt die Machtverhältnisse. Und ganz klar ist, dass wenn man einen solchen Anspruch hat, dass man den Wandel weg von der Austeritätspolitik durchführen will und durchsetzen will, dann muss man natürlich auf andere Kräfte auch bauen. Und klar war, dass man auf die Sozialdemokraten gebaut hat. Das waren also zwei Richtungen. Man hat einmal die Sozialdemokraten ins Visier genommen, beziehungsweise als mögliche Bündnispartner betrachtet. Und zum Zweiten, was nicht ganz so deutlich herausgearbeitet wurde, es gab auch den Wunsch, beziehungsweise das Bedürfnis und den Versuch, so etwas wie eine südeuropäische Schiene zusammen mit Italien, Spanien und Portugal zu entwickeln. Das waren die beiden strategischen Optionen. Das ist ja auch naheliegend. Wie soll eine solche Regierung anders sich mit ihrer Programmatik durchsetzen können? Was diese erste Hoffnung angeht, also die Versuche, mit den Sozialdemokraten ins Geschäft zu kommen, so konnte man eigentlich schon in den ersten Tagen sehen, dass das nicht funktionieren wird. Also in den ersten Tagen nach dem Wahlsieg von Alexis Tsipras am 25. Januar, da reisten er und auch Varoufakis durch die Hauptstädte der übrigen Euro-Länder, nicht in alle, aber doch in die wichtigsten. Also nach Berlin, nach Paris, nach Rom, auch nach Brüssel und auch nach Wien, weil dort auch noch ein sozialdemokratischer Bundeskanzler ist. Und klar war, dass man dort auf eisiges Schweigen entweder oder eben auf höfliche Ablehnung beziehungsweise nur warme Worte wie in Wien und in Paris hoffen konnte beziehungsweise dort also erhalten hat. Der Gabriel, der Sigmar Gabriel, der, auf den es ja dann auch ankam, weil es eben die deutsche Haltung bestimmt und die deutschen Sozialdemokraten in der Bundesregierung sind, hat unmittelbar danach, also nach dem Gespräch, am 28.01. Folgendes gesagt, und das zitiere ich jetzt mal, und das ist in der FAZ dann auch wiedergegeben worden: Die Bundesregierung und die EU-Kommission haben die neue griechische Regierung abermals aufgefordert, das war also am 28.01. abermals aufgefordert, das ist also relativ häufig gewesen offensichtlich, sich an die mit den Euro-Staaten vereinbarten Verpflichtungen zu halten. Nur dann seien diese auch in der Lage, weiterhin Hilfen, die in Aussicht gestellt worden sind, geben zu können, sagte Vizekanzler Sigmar Gabriel. Die FAZ schreibt dann, damit drohte der Bundeswirtschaftsminister indirekt mit einem Entzug weiterer Hilfen für das krisengeschüttelte Land. Deshalb sei die Umsetzung der eingegangenen Abmachungen die Voraussetzung für Hilfen der EU-Staaten oder Gelder der Europäischen Zentralbank. Nochmal zitiert die FAZ dann Gabriel. Die Spielräume sind sehr, sehr gering, sagte Gabriel. Ein Erlass der von Griechenland eingegangenen Verbindlichkeiten schloss er de facto aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir über einen Schuldenschnitt reden. Also am 28.01., da waren gerade 3 Tage vergangen nach der Wahl. Und damit war auch die Sache klar. Man hat dann auch bei den Gesprächen in Paris und in Rom das nicht ganz so schroff gehört oder auch in Wien, aber in der Sache war das das Gleiche. Da fragt man sich natürlich, wie die auf die Idee kam in Athen, also dass Alexis Tsipras auf Wohlwollen bei den Sozialdemokraten stoßen könnte. Weil klar war ja, er war, ich hatte es schon erwähnt, also der Spitzenkandidat der Europäischen Linken. Das war er und ist ja nun mal eine konkurrierende Organisation. Und er hat ja auch im Wahlkampf und danach, also mit großem Triumph dann verkündet, dass die Sozialdemokratische Partei in Griechenland, also die frühere Regierungspartei PASOK, also auch durch den Aufstieg von Syriza zu einer Splitterpartei inzwischen geworden ist. Bei den Wahlen im Januar hatten sie, glaube ich, 5,4%. Das kommt natürlich nicht gut an bei den Sozialdemokraten und insofern hatte er dort dann auch keine Verbündeten. Ich habe das dann selbst erlebt. jetzt aus Anlass des Buches, Buchrezension von dem Giorgio Chondros, habe ich das nochmal in der Jungen Welt geschrieben, also ich war dann auch bei, also wie die deutsche Linke auch mit ihm, also die deutsche sozialdemokratische Linke, die DL21 mit ihm, mit dem Chondros gesprochen hat, und da war das auch das Gleiche. Es war so ein Treffen, was die DL21 organisiert hatte, wo klar war, also man ist an dieser Zusammenarbeit nicht interessiert, und auch Chondros hat damals versucht, also Zustimmung, Empathie zu erzeugen für die Position von Tsipras, von Syriza, und die einzigen Fragen, die dort kamen von der Hilde Mattheis von der SPD, war also, warum musstet ihr denn unbedingt mit dieser Annel koalieren? Also das mehr hat die eigentlich nicht interessiert, und das war im Taz-Café, und entsprechend waren auch dann die anderen eingestellt. Also das gehört sich nicht, mit solcher Partei zu koalieren. Das war eigentlich alles. Und auch der Spinnrad, der da war, also von der SPD, der europapolitische Sprecher, der hat also klar gemacht, also es gibt da keine Unterstützung für diese Regierung. Das war also eine Situation, die für Tsipras und auch für Syriza insgesamt sehr ungünstig war, auch was Frankreich angeht. Man muss ja wissen, in Frankreich ist der Arnaud Montebourg im Juni, also der Linksvertreter als Wirtschaftsminister und Minister für regionalen Aufbau, geschasst worden. Er hatte ja damals gesagt, Deutschland sitzt in der Falle der Austeritätspolitik, die es ganz Europa aufzwingt. Da hat dann auch Berlin gesagt, also entweder in der Zusammenarbeit mit Paris oder eben der geht aus der Regierung raus. Dementsprechend hatte dann Hollande also eine Regierungsumbildung angesetzt. Das war sowieso fällig, weil der Walz dort rein wollte. Und die Frankfurter Allgemeine, die ich eben da immer lese, weil ich die also für das Zentralorgan des Kapitals auch halte in gewisser Weise, die Frankfurter Allgemeine sagte dann, der Pariser Krawallminister tritt ab. Ja, also, und das war also eine Situation, die ein halbes Jahr vorher war. Und der Walz hat natürlich, als dann die Syriza-Regierung im Januar ins Amt kam, hatte schon längst die Weichen gestellt in eine Richtung, also die ganz ähnlich wie in Deutschland, also auf die Verstärkung der Austeritätspolitik und Gewerkschaftsgesetz und so weiter, also was auf den Weg gebracht wurde. Das war also, was Frankreich angeht, eine sehr, sehr ungünstige Situation, beziehungsweise eine Situation, die man natürlich hätte kommen sehen, also man hätte sie kommen sehen können, aber ein halbes Jahr vorher hätte es vielleicht noch besser ausgesehen. Ganz ähnlich in Italien, der Matteo Renzi war, als der Tsipras dort vorbeiguckte, gerade damit beschäftigt, die Arbeitsmarktreform im Parlament durchzusetzen, die also als Vorbild die Deutschen hatten oder haben. Also da war kein Verständnis für die griechische Politik einer Linksregierung. Und auch der Chefökonom der italienischen Bankengruppe Unicredit, Erik Nielsen, hat gesagt, und auf die Versuche von Syriza eingehend, die Strategie der griechischen Regierung, Deutschland zu isolieren und eine Mehrheit anderer Länder dazu zu bringen, eine neue Kredittranche gegen vage Versprechen und ohne schlüssigen Plan auszahlen zu lassen, ist spektakulär gescheitert. Also das war das Bankenkapital Italiens, was da gesprochen hat, die in der Situation und glaube auch gegenwärtig, also sich ganz in Übereinstimmung mit der deutschen Bundesregierung da auch sehen. Ja, was die übrigen Länder angeht, das kann man schnell abhaken. Spanien und Portugal waren in der Eurogruppe alles andere als begeistert von der neuen Regierung, weil sie fürchteten, das könnte Auftrieb geben, wie es ja dann auch in gewisser Weise passiert ist, also Spanien für die Podemos-Bewegung, in Portugal für den Bloco Esquerda und für die kommunistische Partei. Also von dort her gab es eine eisige Ablehnung, ganz ähnlich in Irland, wo man auch eben fürchtete und fürchtet, dass die Sinn Féin-Bewegung also stärker wird infolge der Syriza-Erfolge. Lediglich in Zypern gab es so vorsichtige Ansätze, ein gewisses Verständnis dieser neuen Regierung entgegenzubringen. Das ist ja auch aus kulturellen und geografischen Verhältnissen naheliegend, aber Zypern ist selbst Memorandumsland und hat also faktisch keinen eigenen Spielraum, also so, dass das auch sich nicht bemerkbar machen konnte. Ja, und was die osteuropäischen Länder angeht, da ist klar, dass keine Unterstützung aus dem Baltikum oder aus der Slowakei oder aus Slowenien zu erwarten war. Wobei also die Haltung insbesondere der baltischen Länder, die war oder die ist von Lettland formuliert. Also wir haben das alles selbst durchgemacht und wir haben das erfolgreich durchgemacht. Man muss ja wissen, dass Griechenland gar nicht das Versuchskaninchen war, wie man sich jetzt das, wie es jetzt heute häufig gesagt wird, sondern das eigentliche Versuchskaninchen der brutalen inneren Abwertung war Lettland. Das hat die Linke aber insgesamt kaum bemerkt, weil also osteuropäische Länder sind kaum auf dem Schirm, also der öffentlichen Wahrnehmung, aber dort ist etwas ganz Ähnliches schon passiert, wie wir das jetzt in Griechenland gesehen haben. Also mit der Schließung der Hälfte der Krankenhäuser und dergleichen mehr, also Absenken des Lebensstandards um 30-35% und so weiter. Und von daher gab es da also gar keine Bereitschaft, irgendwie nur von diesen neoliberalen Regierungen in diesen Ländern, also auf diese neue Regierung einzugehen. Ja, was die zweite Hoffnung angeht, die Entstehung einer Südschiene. Dort war klar, dass an solche Treffen, die auch versucht wurden einzuberufen, dass man also sich mit Regierungsvertretern und auch Vertretern anderer politischer Richtungen und Strömungen aus Madrid und aus Lissabon und Rom trifft, also bestenfalls gegeben war auf der Ebene also der europäischen Linken. Also die war bereit und da hat es auch einiges gegeben und auch bei Gewerkschaftsbewegungen gab es den einen oder anderen Kontakt, aber dies ist niemals ernsthaft, also es hat nie also eine größere Bewegung gegeben, die also hätte die Syriza-Regierung absichern können. Sodass es also in der Eurogruppe also ganz schnell erkennbar war, Anfang Februar, dass es 18-1 steht. Und das ist auch so geblieben, letztendlich bis zu dieser berühmten Vereinbarung, die dann am 13. Juli geschlossen wurde und wo Alexis Tsipras seine Unterschrift gesetzt hat. Ja, und was das einzige Interessante aus diesen Runden ist, der Eurogruppe, oder was auch wahrscheinlich also noch eine Bedeutung behalten wird, das sind eben die Fakten, die man aus dem Innenleben, dieser Gruppen erfahren hat, also durch die Interviews von Varoufakis, wie es da wirklich zugeht. Dass die aber eine Chance hatten, da kann man eigentlich nicht von ausgehen, dass die irgendwas hätten durchsetzen können. Es gab ja dann auch immer die Kommentare, der nervt da nur, der hält da Vorträge von einer Stunde oder anderthalb Stunden und wären froh, wenn sie loswerden könnten und so weiter. Also das hat man, es gab keinerlei Resonanz auf die Positionen, und es gab keinerlei Bereitschaft, darauf einzugehen. Ja, interessanter sind schon in dem Zusammenhang die anderen Hoffnungen, auf die ich noch eingehen will. Das sind zwei. Die dritte Hoffnung ist die Unterstützung durch die Europäische Zentralbank. Dort hatte man ja doch einiges erhofft in der Syriza-Regierung. Es ist ja auch so, dass der Draghi sich nicht immer an alles hält, was in Berlin formuliert wird und gedacht wird. Also er hat da seinen eigenen Kopf und ist ja auch bekannt, also mit seiner expansiven Geldpolitik oder mit dem Ankauf von Staatsanleihen, also widerspricht er wenigstens also einem Großteil der neoliberalen Ökonomen in den kerneuropäischen Ländern und auch in Positionen von der Deutschen Bundesbank. Man hatte also erwartet, dass also hier eine gewisse Bereitschaft existieren könnte, wenigstens der griechischen Regierung in den ersten Monaten gewisse Luft zu geben, um einiges von dem, was sie als Regierungsprogramm formuliert hatten, umsetzen zu können. Also ein paar Sofortmaßnahmen und dergleichen mehr. Aber am 11. Februar 2015 hat die EZB schon klargemacht, dass die griechischen Banken kein frisches Geld mehr bei ihr besorgen können. Das heißt also, die Staatsanleihen Griechenlands, die griechischen Banken vorlegten als Pfänder, um Geld zu bekommen, also faktisch ein Element der Geldschöpfung, wurden also nicht mehr akzeptiert ab dem 11. Februar. Das ist aber eine Ermessensfrage gewesen. Das war am Anfang so, dass man das für die Memorandumsländer, also insbesondere für Griechenland, schon mal ausgesetzt hatte, aber unter der Regierung Samaras hatte man das wieder möglich gemacht, dass die also diese Staatsanleihen einbringen. Nun hat das dann gestoppt, also natürlich gestoppt, um die Regierung in Athen unter Druck zu setzen. Und man hat also ausdrücklich gesagt, die Begründung war von Draghi, es gibt kein Vertrauen, dass die griechische Regierung sich an die Auflagen der Troika halten wird. Also das war die Begründung für den Stopp, dass die Banken sich refinanzieren können mit der Vorlage von Staatsanleihen als Pfänder. Das war also der erste Schock, dass das nicht mehr geht. Und jetzt kommen wir auf diese berühmten Notfallkredite, die ja schon hier kurz angesprochen worden sind. Emergency Liquidity Assistance, die ELA. Dabei handelt es sich um Kredite, und das ist ja schon gesagt worden, die die nationalen Notenbanken ihren Banken auf eigenes Risiko geben können. Also es gibt natürlich noch eine nationale Notenbank in Athen, so wie es auch die Deutsche Bundesbank ja noch gibt. Und notfalls auch ohne irgendwelche Sicherung, es sei denn, und das ist der entscheidende Punkt, dass 2/3 des EZB-Rats widersprechen. Also diese Möglichkeit besteht. Und hier haben sich insbesondere die neoliberalen Ökonomen, also Sinn und andere, also viel Gedanken darüber gemacht und auch Jens Weidmann von der Deutschen Bundesbank, wie gefährlich doch die Situation sein könnte, wenn man die 2/3-Mehrheit nicht hat. Weil man hat ja ausgerechnet, es sind insgesamt 23 Mitglieder des EZB-Rates, also man hat, jedes Land hat einen Vertreter, das sind 18, und dann kommen eben 5 dazu, der Präsident und eben die Mitglieder des Rates, die eben in anderen Funktionen da drin sind, also eben Chefökonom und so weiter. Und dann hat man ausgerechnet, dass die sogenannten GEPSI-Z-Länder, die, also Griechenland, Italien, Portugal, Spanien, Italien und Zypern, also dass die eine Mehrheit von 8, beziehungsweise eine Sperrminorität von 8 Stimmen haben könnten. Das war also immer die Angst, dass die also bei den ELA-Krediten, die also die nationalen Notenbanken ausgeben können, zur Stützung ihrer Banken, dass die das blockieren könnten, dass also die 2/3-Mehrheit gegen die Ausgabe solcher Kredite nicht zustande kommt. Und hier war ganz entscheidend, dass im Frühjahr 2014 Lettland beigetreten ist, sodass also die 2/3-Mehrheit also wieder gegeben war. Also deswegen hat man kurzfristig also Lettland in die Eurozone auch gebracht. Das sind also Dinge, die man doch sehen muss, die also weitgehend unbekannt sind, aber die eben doch eine große Rolle spielen. Also das, übrigens, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber das ist nicht im Vertrag geregelt, sondern in den Statuten der Europäischen Zentralbank, die also als Richtlinie existieren. Also wie das da im Einzelnen abläuft. Aber entscheidend ist ja, dass diese 2/3-Mehrheit das Einspruchsrecht hat. Also solche ELA-Kredite, die wurden also schon vorher vergeben, also davon profitierte also schon vorher Irland und auch Zypern. Aber das ist eine andere Sache. Aber die 2/3-Mehrheit wurde also dann aktiv eingesetzt, und man hat dann ungefähr ab März, also als dann klar war, also die griechische Regierung benötigt zur Aufrechterhaltung der Liquidität, also der Zahlungsfähigkeit, diese Kredite, hat man dann diese 2/3-Mehrheit direkt einen Ansatz gebracht. Man hat, soweit ich weiß, nicht direkt abgestimmt, aber man hat gesagt, man hat sie, dann muss man nicht abstimmen. Und man hat dann folgende Bedingungen den Griechen diktiert. Man hat den Griechen erstens mal gesagt, also über den Höchstrahmen der ELA-Kredite entscheidet also die EZB. Und man passt das entsprechend der wirtschaftlichen Situation und der Reformbereitschaft an. Das waren dann immer diese kleinen Schritte, die man dann nachlesen konnte. Die ELA-Kredite werden also wieder um 5 Milliarden erhöht oder werden wieder um 6 Milliarden erhöht und so weiter. Das hat sich also so von 40 Milliarden dann bis hin zum Juli auf 90,4 Milliarden erhöht. Das war eigentlich die Luft, die sie hatten zum Atmen. Das war also nichts anderes. Man muss dazu wissen, was ja auch oft übersehen wird, dass die griechischen Banken selbst weiterhin in großen Schwierigkeiten sind. Also gerade heute habe ich hier gelesen, dass sie also in erheblichen Probleme haben. Das heißt also, dass sie 14,4 Milliarden benötigen, das sind die 4 griechischen Banken. Das heißt, damit sie weiterhin existieren können, benötigen sie eben von der Nationalen Notenbank, also diese Kredite, die über die ELA ausgegeben werden. Und das war der entscheidende Griff und der Würgegriff also an der Gurgel, also dieser Regierung, weil man dann eben erstens mal sagte, der Höchstrahmen wird immer festgesetzt, also in Frankfurt festgesetzt, und der kann auch wieder mal abgesenkt werden, das geht auch. Und zum Zweiten hat man dann Folgendes gemacht, man hat gesagt, man bindet das direkt an die Überprüfung, also was die Troika meldet. Also ob jetzt die Reformmaßnahmen tatsächlich also Schritt für Schritt umgesetzt worden sind. Und man hat dann den Überprüfungszeitraum auf 14 Tage reduziert. Das heißt also, alle 14 Tage wurden also dann diese ELA-Kredite angepasst. Also das war die Illusion, also die Europäische Zentralbank würde ihm zu Hilfe kommen. Man hat dann also erkannt, und der Tsipras hat das dann gesagt, das ist die Schlinge um den Hals, also von Griechenland. Ja, jetzt noch zur vierten Hoffnung, der Internationale Währungsfonds, IWF. Also dort hatte man auch erwartet, dass es ein gewisses Zugeständnis gibt, dass es ein bestimmtes, also eine bestimmte Kompromissbereitschaft existiert. Aber hier hat sich gezeigt, dass das nicht der Fall war, obwohl die Lagarde bzw. ihre Mitarbeiter also 2013 in einem internen Bericht noch erklärt hatten, dass die Strategie, und das war ja von der IWF auch mit ausgearbeitet worden, die Strategie des IWF und der Europäer insgesamt ja nicht erfolgreich war, sondern versagt hat bei der Bewältigung der Krise in Griechenland, dass die immer weiter hineingeraten sind. Also das hatten sie in einem 2013er Bericht also durchaus zugegeben, und da knüpften sich also Hoffnungen von Varoufakis und so weiter daran, dass das also vielleicht besser sein könnte und dass man schneller mit ihnen ins Geschäft kommen könnte, dass man sie womöglich auch ein Stückchen gegeneinander ausspielen könnte, dass man also die IWF-Position der eigenen Selbstkritik benutzen könnte, um dann zu sagen, also nun muss ich auch Brüssel bewegen, muss ich die EZB bewegen, also ihr seid auf dem falschen Kurs gewesen, mit dieser Politik Griechenland immer weiter in die wirtschaftliche Krise hineinzustoßen, aber ja, und dann hat aber doch die Christine Lagarde, also mit Sicherheit in Abstimmung natürlich mit Merkel und mit Hollande, also gesagt, und mit Draghi, eine Fristverlängerung für die Rückzahlung der nächsten Kreditrate an den IWF sei ein unpassender Weg. Seit 30 Jahren habe der Währungsfonds keinem Land einen Zahlungsaufschub gewährt. Bei derartigen Fällen in der Zeit davor sei das Ergebnis nicht sehr produktiv gewesen. Das war eine Aussage vom April in diesem Jahr. Also das heißt, also man hat dort also auch keinerlei Bereitschaft gezeigt, also auf die Regierung in Athen einzugehen. Und dann Varoufakis hat dann selbst gesagt, nach einem Besuch bei der IWF-Chefin, auch im April, in Washington berichteten griechische Medien übereinstimmend, die anderen Geldgeber in Europa seien flexibler. Das soll schon was heißen. Also das zeigt also, dass man dort auch nicht weiter kann. Ja, ich denke, wenn man sich diese Umstände ansieht, wenn man sich diese Zahlen ansieht, wenn man die Haltung der Akteure betrachtet, also hier die deutsche Sozialdemokratie, die europäische Sozialdemokratie, die Regierung der übrigen Euro-Länder, die EZB, den IWF, dann kann man eigentlich von Rissen, wie das so schön heißt hier an der Überschrift, von Rissen in der Festung, also nicht ausgehen. Also die Festung hat also gehalten, und man muss feststellen, dass also die Handlungsspielräume der griechischen Regierung dann auch in Mitte des Jahres gegen Null ging. Also man hat auch die Gruppen und beziehungsweise Länder also gut zusammenhalten können, sodass also kein einziges Land also aus dieser Phalanx ausgebrochen ist. In den deutschen Medien wurde es oft auch so dargestellt, beziehungsweise durchaus auch realistisch, aber eben auch tendenziös, dass die deutsche Bundesregierung gar nicht am schärfsten gegen die griechische Regierung in Opposition stehe, sondern das seien ja eigentlich zum einen die Spanier, die Portugiesen, die das nicht einsehen, dass das, was sie gemacht haben und was sie durchlitten haben, und auch die Iren, dass das also in Griechenland anders aussehen sollte, dass denen Erleichterung gegeben werden sollte, die sie nicht hatten. Und zum anderen hatte man immer wieder gesagt, ja, also deutsche Position ist schon relativ moderat. Seht euch doch die Position der Slowakei oder der Slowenen oder der Balten an, die sind ja noch viel rigoroser, weil beispielsweise um die Diskussion des Mindestlohns und so weiter wurde immer gesagt, ja, der liegt ja noch viel niedriger. Und auf der anderen Seite sind das alles Euro-Länder, die also über den europäischen Stabilitätsmechanismus also hier die Kredite zahlen müssen. Das hat man ja also fast täglich in der Tagesschau gesehen oder wurde immer wieder erwähnt. Man hat also ganz offen und immer wieder, also sehr geschickt, die slowakischen Finanzminister und Ministerpräsidenten verschiedener Länder ins Spiel gebracht, die man ansonsten nie im Fernsehen sieht. Die hat man dann dauernd gesehen. Die wurden dann dauernd zitiert, aber das ist eben so, wie macht man die Politik. Was zu sagen ist, sie konnten sich, und das ist ja jetzt, was ihr alle wisst, also die Chancen, die bestanden hätten, um sich aus dieser Situation herauszuwinden, beziehungsweise eine neue Seite aufzuschlagen, wurden von der Syriza-Regierung nicht genutzt. Zum einen hat man also schon am 20. Februar einen Kompromiss eingegangen, um eben an diese berühmten 7,2 Milliarden heranzukommen, die noch aus der die letzte Tranche des alten Programms darstellten, an die man ja letztendlich nie rangekommen ist, weil das Programm dann ausgelaufen ist ohne Konsequenzen. Also es ist ja jetzt erneuert worden, aber es gibt ja eben aus diesem alten Programm gab es nie Geld. Aber am 20. Februar hat man sich ja dann schon also zurückbewegt, also von den Positionen aus, die man noch im Januar eingenommen hatte. Also man hat dann verzichtet auf Festlegung zum Schuldenschnitt. Die sind einfach nicht getroffen worden, also es gab keine Bereitschaft, überhaupt nur an einem Punkt mit der griechischen Regierung darüber zu verhandeln. Das war ja doch einer der entscheidenden Eckpunkte, also der Syriza-Regierung und auch von Tsipras und von den anderen. Am 20. Februar hat man sich auch geeinigt, also wieder mit der Troika zusammenzuarbeiten. Die Troika ist dann wieder zurückgekehrt nach Athen, dieser demonstrative Hinauswurf Anfang Februar ist also dann wieder rückgängig gemacht worden und man hat auch schon die ersten Zugeständnisse gemacht, beispielsweise weitere Schritte in den berühmten Arbeitsmarktreformen zu gehen und dergleichen mehr, Berufe zu öffnen und dergleichen. Das hat dann schon die Regierung versprochen. Es gab ja schon da die erste Krise innerhalb der Regierung und es gab ja schon einige Rücktritte. Janos Milos, also der Chefberater von Tsipras in Wirtschaftsfragen, ist dann zurückgetreten, weil er dieses Ergebnis des 20. Februars nicht bilden konnte. Die Möglichkeit, das nochmal auf eine neue Grundlage zu stellen, hätte es am 5. Juli gegeben, bei dieser berühmten Abstimmung, die mit über 60% ausgegangen ist, in die Richtung, dass Nein gesagt wurde zu den Plänen der Europäischen Kommission beziehungsweise den Bedingungen der Gläubigerstaaten. Aber das ist eben nicht genutzt worden, sondern erstaunlicherweise ist direkt, also nach dem 5. Juli, also das war ja ein Sonntag, man kann sagen fast in der Nacht, also die Umorientierung eingetreten, also und die endgültige Aufgabe der letzten Position, Varoufakis verließ dann die Regierung, aus welchen Gründen auch immer, da gibt es ganz unterschiedliche Darstellungen, aber es war sicherlich auch, und man kann davon ausgehen, das war also eine Bereitschaft der griechischen Regierung, also auf die Gläubigerstaaten und auf Schäuble und andere einzugehen, beziehungsweise zuzugehen, besseres Wetter dort zu erzeugen, indem man also diesen Störenfried Varoufakis da aus dem Feuer nimmt. Und zum anderen also gab es dann sofort die Bereitschaft, also über ein neues Memorandum zu verhandeln und auch über ein neues Reformpaket. Und man hörte ja schon am Dienstag darauf, also am 7. Juli, waren französische Vertreter in Athen, die also schon das vorbereiteten, also die sich als Vermittler dort betätigten, die sagten also zwischen der deutschen Position und der griechischen Position, werden wir die Vermittler spielen, aber letztendlich haben sie natürlich waren das natürlich Vertreter der Kommission oder beziehungsweise die im engsten Kontakt mit den Gläubigerstaaten stand. Das war also, da gab es so gut wie keinen Spielraum. Ja, und über die Ergebnisse, die dann im Übrigen eingetreten sind, da ist ja schon, glaube ich, heute drüber gesprochen worden, also über das erneute Memorandum und all diese Bedingungen, die dort formuliert worden sind. Ich glaube, das können wir in der Diskussion dann noch vertiefen. Also wir müssen feststellen, und das ist mein Resümee in gewisser Weise, also dass der Versuch von der Seite, also die Eurozone und deren Bedingungen und deren Auflagen und deren Mechanismen in Frage zu stellen, also vollständig gescheitert ist, aus den meines Erachtens entscheidenden Gründen, dass man eben eine Fehleinschätzung vorgenommen hat, beziehungsweise sich nicht ganz klar war oder unzureichend klar war über die Kräfteverhältnisse, die in der Eurozone existieren. Die Vorstellung, dass man sie von einem Land in einer Ecke Europas, also in der mit der komplizierten, ziemlich katastrophalen Wirtschaftssituation die Eurozone reformieren könnte, halte ich also als ziemlich abenteuerlich. Weil, also das Land hätte selbst, und das war ja dann klar und das ist jetzt auch so, muss um die Bedingungen, wenn sie in der Eurozone bleiben wollen, also kämpfen, und dort werden ihnen die Bedingungen halt diktiert. Was sind die Kräfteverhältnisse? Aber davon auszugehen, dass also die Linksregierung in Athen, also so eine Art Schlepp in Schlepptau, also die anderen Länder, also Spanien, Portugal und vielleicht auch Deutschland, also da auf einen oder einen neuen Kurs bringen könnte und die Austerität beenden könnte. Also das war sicherlich also illusionär. Ja, also keine Risse in der Festung über Kritik jetzt von rechts an der Eurozone, an den Maßnahmen, an der Europäischen Union. Da kann ich ja noch in der Diskussion dann was zu sagen. Da habe ich hier dieses neue Werk von dem Hans-Werner Sinn auch mitgebracht. Also es gibt natürlich diese Kritik. Es gab auch eben ja durchaus und gibt weiterhin Kritik in der CDU, CSU. Immerhin haben 65 Abgeordnete im Bundestag dem nicht zugestimmt. Das waren mehr, als die Linke überhaupt hat. Also, ja. Also das muss man auch sehen. Und da bröckelt es also auch. Gut, das können wir dann noch vertiefen. Ich denke, das reicht erstmal. Es gibt also Risse, wenn sie kommen, dann wahrscheinlich von rechts. Das ist meine Einschätzung. Die Linke ist insgesamt, so wie es aussieht, also nicht in der Lage, diese Eurozone so in Frage zu stellen. Vielleicht jetzt noch zwei Anmerkungen zu zwei anderen Ländern. Also wir hatten gestern in unserem Marx-Engel-Zentrum in Berlin eine Diskussion über Podemos mit dem Klaus Dreger. Also auch eine schwierige Situation, und da waren wir dann der Meinung auch, dass die großen Hoffnungen, die sich noch im Frühjahr so abspielten oder beziehungsweise im Frühjahr gegeben waren, dass also hier, also ähnlich wie in Griechenland Syriza erfolgreich war mit 35%, also Podemos in der Lage sein könnte, also die anderen Parteien, also womöglich die PSOE, also die sozialistische Partei, also die Sozialdemokraten zu überholen, also dass das erstmal jetzt nach den Umfragen also nicht gegeben ist, dass man also wieder auf den dritten Platz zurückgefallen ist, dass man bestenfalls als Juniorpartner eine Koalition mit den Sozialdemokraten eingehen kann, mit dem Ergebnis, dass man wahrscheinlich also nicht einmal das, auch nicht mal rhetorisch in Frage stellen kann, was also Tsipras und Syriza dort am Anfang für einen Zauber veranstaltet hatten. Und es kommt hinzu, dass diese sehr ungewisse Situation, also der regionalen also Veränderung Spaniens, also die katalanische Situation, also von Podemos nicht in die Hände arbeitet, ganz im Gegenteil. Sie haben also eine Niederlage erlitten bei den Wahlen in Katalonien, und das heißt also, dass also alles noch viel schwieriger wird, also für diese Partei also eine ernsthafte Rolle auf nationaler Ebene und damit also auch auf europäischer Ebene zu spielen. Naja, und die griechischen und die portugiesischen Ereignisse, die habt ihr jetzt ja sicherlich auch in den letzten Tagen miterlebt. Also das ist ja schon interessant. Also hier ist es ja auch so, dass man sagen kann, hier zeigt sich also in aller Schönheit die Demokratie in Europa, dass man also sagt, wir wollen nicht, dass also die kommunistische Partei und die Bloco Esquerda also dort mitregieren. Und der Druck dann natürlich über die Sozialdemokraten aus Deutschland, aus Italien und Frankreich also dann nach Lissabon getragen wird, und mit dem Ergebnis, dass, sagen wir es mal so, also unter Strapazierung des Verfassungsrechts also der Präsident also der aussichtslosen Minderheitsregierung oder beziehungsweise die aussichtslose Koalition, die keine Mehrheit mehr hat, der Rechten also wieder ins Amt gehoben hat. Also da könnte man schon, also wenn man das mal genau betrachtet, schon von einem gewissen Staatsstreich reden im Interesse also der EU, also der deutschen Position und von Brüssel. Aber das ist ja so eine Situation, die zeigt also, wie gering und wie schwierig das, also wie gering die Spielräume sind und wie schwierig das insgesamt ist. Und ihr habt ja vorhin ja auch schon angesprochen, ich denke, einer der zentralen Fehler der Syriza-Regierung war, nicht ernsthaft mit einem Austritt gedroht zu haben, weil das wäre die einzige Option wo man hätte vermuten können, dass Kreise, also in Brüssel, aber vor allen Dingen in Berlin, aber auch in Paris, also wegen der Unversehrtheit der Eurozone, die man unbedingt bewahren will, es darf kein Schaf verloren gehen, es darf kein Mitglied also ausscheiden, weil dann also die Glaubwürdigkeit der gesamten Eurozone und damit auch der Währung also in Frage gestellt werden könnte, dass das doch hätte Eindruck machen können. Das wäre meine, aber das wollten sie nicht. Das wollten sie von Anfang an nicht, auch die Europäische Linkspartei nicht und die Deutsche Linke nicht. Also das waren immer die Tabuzonen. Man darf daran nicht rühren und tatsächlich hat es auch, jetzt ist in dem Buch und insofern ist das schon ganz interessant, was der Georgios Chondros da aufgeschrieben hat, es hat nie eine ernsthafte Debatte gegeben innerhalb von Syriza, also über diese Frage, sondern es wurde immer abgewehrt, also wir wollen nicht die Austeritätsbedingungen, aber wir wollen auch nicht die Drachme und so weiter. Also das war sicherlich also ein großer Fehler und hängt auch damit zusammen, dass offensichtlich also die gesamte griechische Situation so ist, dass man auf der einen Seite sagt, ja, die Austeritätsmaßnahmen, also die Kürzungspolitik, diese drakonischen antisozialen Maßnahmen will man nicht, aber man will gleichzeitig den Euro behalten. Ne? Das also war so eine Situation, das mach mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das ist natürlich eine sehr ungünstige Lage für eine Linksregierung, beziehungsweise sie hätte aus meiner Sicht also diese Frage auch in gewisser Weise pädagogisch angehen müssen und hätte also diese Fragen also relativ früh, schon vor dem Wahlergebnis vom 25. Januar ansprechen müssen. Also beziehungsweise hätte ein Verständnis dafür wecken müssen, dass auch die Frage des Euros also zur Disposition stehen muss, wenn man aus dieser Situation rauskommen will. Dadurch, dass man es nicht getan hat, hat man sich selbst in die Falle begeben. Das ist meine Einschätzung. Es wird nicht geteilt in der Linken, die sehen das alles anders, aber das ist ja auch jetzt nicht das Thema. Ja, ein letztes Wort noch zur Solidaritätsbewegung, weil das ist jetzt auch sehr also darüber wird jetzt auch gegenwärtig sehr viel diskutiert, es wird gesagt, naja, die konnten ja auch nicht, wir haben ja keine Solidarität gezeigt und so weiter, also dazu muss man sagen, es hat Solidaritätsbewegung gegeben und zwar in einem durchaus ernstzunehmenden und bedeutenden Ausmaß und zwar in Spanien und in Portugal und das hängt auch damit zusammen, dass eben die politische Situation zwischen Norden und Zentrum auf der einen Seite der Europäischen Union und des Südens also unterschiedlich sind. Im Norden die Krise auch des Euros und die Euro-Krise geht im Norden nach rechts, also rechtspopulistische Bewegung gewinnen und im Süden geht sie eher nach links, um ganz vorsichtig zu sein, aber so im Allgemeinen, also Ausnahme ist sicherlich Italien, wo das nicht klar ist, aber also beispielsweise in Spanien die Podemos-Bewegung, die ich schon angesprochen hatte, oder auch der Aufstieg, also bis auf 20% der beiden kommunistischen Parteien oder was das auch immer ist, der Bloco Izquierda, das zeigt ja schon, dass es eine Bewegung dort gibt und auf der anderen Seite haben wir in Schweden den Aufstieg der Schwedendemokraten, in Finnland die wahren Finnen und alle möglichen anderen Bewegungen in De Wever in Belgien und so weiter. Das heißt also, es ist einfach objektiv, war nicht zu erwarten, dass es eine breite Solidaritätsbewegung gibt. Und wenn man sich auch den Deutschen Gewerkschaftsbund anguckt, die sind ja nicht mal solidarisch mit den Leiharbeitern. Also da muss man ja auch sagen, also welche Perspektive gibt es da, so eine Solidaritätsbewegung also auf die Beine zu stellen. Auf der anderen Seite würde ich dann aber auch sagen, es gab doch eine ganze Menge innerhalb der Linken. Also ich denke beispielsweise an Faktencheck Hellers und dergleichen mehr, also wo sich Leute, sehr viele Leute bemüht haben und nicht nur bemüht haben, sondern eben, also ihr habt ja den Reisebericht gehört, auch der SDJ-Gruppe, also Verständnis zu erwecken und sich überhaupt mit dem Land mal zu beschäftigen. Also das habe ich doch erfahren, also bei vielen Vorträgen, die ich auch machen konnte, in den letzten Monaten, dass doch also die Bereitschaft, sich um dieses Land zu kümmern, beziehungsweise zu erfahren, was da im Einzelnen los ist und Einschätzung zu kriegen und sich hineinzudenken und auch eine Empathie, also eine Bereitschaft auch der Solidarität und auch Geldsammlung, also das hat es gegeben und das gibt es weiterhin. Natürlich auf einem relativ kleinen Niveau, das konnte natürlich also die Regierung also nicht retten, das ist klar, also oder konnte auch keine Solidarität erzeugen, die ausgereicht hätte, also oder hätte die genügend groß genug gewesen wäre, um eben also die Bundesregierung beispielsweise auf einen anderen Kurs zu bringen. Das hat es natürlich nicht gegeben. Aber es gibt eine gewisse Bereitschaft, also sich mit diesem Land zu beschäftigen und eine Menge Einschätzungen, die dort abgegeben werden. Und einer der positiven Dinge, die ich da auch sehe, und das ist ja auch vorhin im Reisebericht erwähnt worden, in der deutschen Öffentlichkeit, und zwar nicht nur in der linken Öffentlichkeit, also in der engeren linken Öffentlichkeit, hat man zum ersten Mal erfahren, dass Deutsche dort Verbrechen begangen haben. Und das wurde zum ersten Mal also breit diskutiert. Und das hat auch die Syriza-Regierung ganz geschickt, beziehungsweise sehr gut nach vorne gebracht. Also auch die nicht gezahlten Reparationsforderungen oder das, was damals die griechische Nationalbank an Zwangskredit an die Reichsbank geben musste und so weiter. Das sind doch Dinge gewesen, die also zum ersten Mal wieder seit Jahren das Licht einer breiteren Öffentlichkeit erreicht hatte. Und das ist schon mal ganz positiv. Also da, wie gesagt, also die Solidarität, die hat nicht ausgereicht, um die Regierung auf einen anderen Kurs zu zwingen. Aber das war auch nicht zu erwarten. Aber es hat eine gewisse Unterstützung gegeben. Ja, und man hat eben auch erfahren, wie es dazugeht in diesem tollen Club der Euro-Länder. Also wie man miteinander redet, wie man miteinander umgeht. Also dass man auch einem Finanzminister aus Griechenland sagt, also wenn du dem nicht folgst, wirst du zerquetscht und dergleichen mehr. Das sind doch interessante Informationen, also über die doch so demokratische und zivile Europäische Union, die man doch also aufbewahren sollte und die man auch in Stellung bringen sollte gegenüber denen, die also sagen, auf dieser Ebene ist also die Zivilgesellschaft zu Hause, ja, oder sonst was. Also das hörte sich also nicht so an, also das, was man da so erfahren hat. Also das Resümee, keine Risse in der Festung, und der Euro hat sich eben gezeigt als eiserner Käfig. Das finde ich ist ein sehr schönes Zitat, also was man nehmen kann aus dem Papier von Lafontaine, Mélenchon, Varoufakis und anderen. Ein eiserner Käfig insofern, als dass doch drei Dinge nicht überwindbar waren. Und das war zum einen also die Situation, dass ein Euroland keine Währungsabwertung machen kann, also seine Wettbewerbsfähigkeit nach außen nicht verbessern kann, sondern dem nur die innere Abwertung bleibt, das heißt Kürzung, Kürzung, Kürzung. Die vollständige Kontrolle der Geschäftsbanken und damit auch der wesentlichen Finanzierungsquellen für den Staatshaushalt, abhängig allein von der EZB, ob sie Staatsanleihen sowie staatlich garantierte Bankanleihen als Sicherheit akzeptiert, alles Folgerung aus der Aufgabe der eigenen Währung. Also die Unmöglichkeit der Geldschöpfung aus eigener Kraft und eben das entscheidende Würgeeisen, um das mal so klar zu nennen, die Emergency Liquidity Assistance, die ELA, also die kann die EZB blockieren. Das ist normalerweise, ist das die Möglichkeit einer jeden Nationalbank, also den Banken zu helfen, und die existiert eben in Griechenland nicht mehr. Und wenn man die drei Dinge nicht abschafft, dann wird man keine soziale Entwicklung auch für jedes andere Land möglich machen können. Das ist, also, denke ich, also schon ein Lernergebnis, und dann muss man sehen, dass man da einen neuen Ansatz macht und einen Anlauf nimmt und dann auch die Frage des Euros insgesamt in Frage stellt. Soweit erstmal als einleitende Bemerkung.